Vom Innennetzwerk Nachrichten. Kurz China.
Bei uns bekommen Sie zwar nicht Ihr Sehen zurück, aber Sie finden Zuversicht. Das ist zu lesen auf der Homepage des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg e.V. Und jetzt bin ich verbunden mit Heiko Kunert, dem Geschäftsführer dieses Vereins. Hallo.
Ja, hallo.
Was das mit der Zuversicht für blinde Menschen im BSVH ganz kurz konkret aussieht, das wollen wir in diesem Gespräch ein wenig beleuchten. Zu Beginn interessiert mich aber, auf welchem Wege bist du Geschäftsführer des Vereins geworden?
Ich habe Politikwissenschaften studiert ursprünglich und mich danach weitergebildet zum PR-Berater, also Public Relations. Und zu dieser Weiterbildung gehörte es auch, dass ich 2 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet habe. Und das war der Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg, also der mich danach dann auch als Pressesprecher übernommen hat. Also ich habe hier von 2007 bis 2012 die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aufgebaut und hierbei auch die Social-Media-Aktivitäten aufgebaut. Vorher gab es diese Stelle bei uns gar nicht. Und dann ist mein Vorgänger als Geschäftsführer in den Ruhestand gegangen und ich habe seine Stelle dann übernommen. Und jetzt bin ich ja schon seit 2013 hier Geschäftsführer.
Und was prägte dein Leben bisher? Was ist dir besonders wichtig?
Ja, also tatsächlich bin ich so ein bisschen in diesem Bereich der, ja, Sichtbarmachung von Blindheit, Sehbehinderung, glaube ich, durch meine eigene Lebensgeschichte geraten. Ich selbst bin seit meinem 7. Lebensjahr blind und wie es halt so ist bei vielen Menschen mit Behinderungen, wir sind eigentlich ständig in der Situation, über unsere Behinderung zu informieren, mit Vorurteilen, Unsicherheiten konfrontiert zu sein. Und ich bin in den Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre auch integrativ beschult worden, was damals noch nicht selbstverständlich war. Das heißt, ich hatte ja auch da mit vielen Menschen zu tun, für die Blindheit, Sehbehinderung, was ganz Neues war. Und habe dann hier an der Hamburger Uni studiert und da war es letztlich auch so, in jeder Referatsgruppe gab es erstmal wieder dieses Schweigen am Anfang der Sitzung. Wie soll der denn jetzt mitarbeiten? Dann musste ich das auch wieder erklären. Also das heißt, so ein bisschen zieht sich das wie ein roter Faden durch mein Leben, deutlich zu machen, dass ein Leben mit Behinderung ein ganz normales Leben sein kann, wenn Barrieren abgebaut sind. Und insofern habe ich von Anfang an eine sehr große Motivation gehabt, hier für einen Blinden- und Sehbehindertenverein zu arbeiten, weil einfach der ganz überwiegende Teil der Themen, die hier bearbeitet werden, sind eben auch meine Themen, meine persönlichen Themen. Und gemeinsam mit anderen Betroffenen dann Dinge bewegen zu können, das war immer schon eine große Motivation für mich.
Und damit sind wir mitten im Thema. Der Hamburger Blindenverein, wenn ich ihn mal so kurz nennen darf, hat gut 1000 Mitglieder oder mehr noch und gehört wahrscheinlich damit zu den größten seiner Art in Deutschland. Was ist denn das Charakteristische am Hamburger Blinden- und Sehbehindertenverein?
Also es gibt tatsächlich durchaus noch größere Blinden- und Sehbehindertenvereine, haben eine Bundeslandorientierung und in einem großen Bundesland wie Bayern gibt es natürlich zum Beispiel sehr, sehr viel mehr Mitglieder noch. Was uns hier in Hamburg so ausmacht, ist, glaube ich, der Vorteil eines Stadtstaates. Wir haben können viele Angebote für Ratsuchende, für Betroffene, blinde, sehbehinderte Menschen, für Augenpatientinnen und Augenpatienten und für Angehörige relativ zentral anbieten. Wir haben halt eine Geschäftsstelle hier bei uns in Hamburg und mit dem ÖPNV ist es eigentlich für Leute aus ganz Hamburg gut erreichbar, sodass das natürlich etwas ist, was im Vergleich zu einem Landesverein, der eben sehr in die Fläche auch gehen muss, ist das natürlich ein Vorteil. Und wir sind schon sehr früh im Vergleich auch zu anderen Landesvereinen in die Richtung gegangen, dass wir gezielte Angebote für Seniorinnen und Senioren aufgebaut haben. 2/3 der blinden und sehbehinderten Menschen sind ja im Seniorenalter. Und wir auch früh uns geöffnet haben für augenmedizinische Fragestellungen, also für Menschen, die vielleicht dem Gesetz nach noch gar nicht als sehbehindert gelten, die aber zum Beispiel eine Diagnose wie altersbedingte Makuladegeneration haben und dann eben aber auch schon Austausch mit anderen Betroffenen suchen, Fragen haben, wie geht's denn weiter, wenn mein Sehen schlechter wird. Und an diese Zielgruppen haben wir uns schon sehr, sehr früh gewandt. Inzwischen ist das weit verbreitet im ganzen Bundesgebiet, aber wir waren da damals so ein bisschen der Pionier.
Du sprichst damit schon diese Breite und den Facettenreichtum an, was man unter blind und sehbehindert manchmal so einfach zusammenfasst. Was meinst du, wo liegt der Schwerpunkt eurer Arbeit bei diesen ganzen Angeboten?
Also tatsächlich versuchen wir schon für alle der Zielgruppe auch Angebote zu machen, weil wir uns schon in der Verpflichtung sehen, auch die Vielfalt in der Gruppe wiederzuspiegeln, sowohl bei unseren Angeboten als auch möglichst in unseren ehrenamtlichen Strukturen. Und einfach quantitativ, das habe ich ja eben schon gesagt, ist es natürlich schon so, dass wir sehr, sehr viel mit Seniorinnen und Senioren zu tun haben und eben auch mit Seniorinnen und Senioren, die neu von einem Sehverlust betroffen sind. Also wo es aufgrund altersbedingter Erkrankungen eben schlechter wird, das Sehen. Und diese Situation ist natürlich für die Betroffenen oft, ja, man kann sagen, traumatisch. Weil wenn man sein ganzes Leben lang mit dem Sehsinn gelebt hat und es einfach gewöhnt ist, dass oder es selbstverständlich ist, sehen zu können und so seinen Alltag zu gestalten, dann ist das ein sehr, sehr großer Einschnitt natürlich. Und insofern haben wir viel mit solchen Betroffenen zu tun und deren Angehörigen. Aber wir haben auch eine Jugendgruppe, wir haben auch eine Angebote für Führhundhaltende, für Berufstätige, Angebote zur digitalen Barrierefreiheit, zur Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und so weiter. Also wir versuchen schon, dieser Vielfalt auch gerecht zu werden, was nicht immer ganz einfach ist, weil natürlich auch unsere Ressourcen begrenzt sind, aber das ist schon unser Anspruch.
Das ist ganz praktisch gelebte Inklusion. Wie beurteilst du die Relevanz des Themas Inklusion, um das Schlagwort mal zu gebrauchen, für Gesellschaft und Politik?
Ja, also wir haben hier bei uns im Verein, als wir unsere Satzung überarbeitet haben, vor, ich glaube, 5, 6 Jahren, bewusst auch Inklusion als Vereinszweck, Förderung der Inklusion im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention in unsere Vereinssatzung geschrieben, weil das Thema natürlich für uns Menschen mit Behinderung elementar ist. Also, dass wir teilnehmen können an gesellschaftlichen Leben im umfassenden Sinne, ohne dass wir uns ständig verbiegen müssen, sondern dass die Gesellschaft selber sich auch wandelt und offener wird für Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Und darauf einzuwirken, ist für uns natürlich ganz wichtig. Wir nehmen es hier in Hamburg, das ist ja das Feld, in dem wir uns hier auch bewegen, was die Interessenvertretung angeht, schon so wahr, dass das Thema von Politik und Verwaltung ernst genommen wird und dass wir auch immer mehr als Ansprechpartner und Gesprächspartner und Experte in eigener Sache gefragt sind. Aber man muss auch sagen, in vielen gesellschaftlichen Bereichen sind wir da natürlich noch sehr, sehr weit weg von Inklusion. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass das Wort inzwischen so als ein Feigenblatt benutzt wird, um eigentlich das weiterzumachen, was man schon die ganze Zeit gemacht hat. Und jetzt wird es einfach umgelabelt und man nennt es Inklusion. Da muss man natürlich auch aufpassen. Und wenn ich noch einen Gedanken dazu sagen darf, weil mich das aktuell gerade sehr beschäftigt, wir sehen natürlich global gerade auch in vielen Bereichen ein Rollback, Rückschritte in so vielen Bereichen, wo es um Teilhabe von ganz unterschiedlichen Menschen geht. Und ich habe schon auch die Befürchtung, dass wir in Deutschland davor auch nicht gefeit sind, dass auch die Inklusion und die Themen Barrierefreiheit, Teilhabe von Menschen mit Behinderung, dass die auch unter Druck geraten können in den nächsten Jahren.
In einer so großen Stadt wie Hamburg gibt es vergleichsweise viele blinde Menschen, die sich als Christen verstehen und oder zu Kirchen gehören. Welche Bedeutung hat denn deiner Meinung nach die Kirche für die Umsetzung der Inklusion und welchen Verbesserungsbedarf siehst du?
Also tatsächlich spielt es eine große Rolle und die Kirchen können ein starker Partner auch sein, um das Thema voranzubringen, vielleicht auch in Bereichen der Gesellschaft, wo es eben noch nicht so selbstverständlich ist, ist meine Wahrnehmung. Und natürlich können sie auch für die Betroffenen selber Strukturen anbieten und Räume bieten, in denen wir uns wohlfühlen, anerkannt fühlen, wo wir teilnehmen können. Hier in Hamburg ist es tatsächlich so, dass wir ja bis vor wenigen Jahren eben mit dem christlichen Blindendienst hier auch seelsorgerische Angebote hatten für blinde, sehbehinderte Menschen explizit. Die wurden ja eingestellt, weil man, glaube ich, auch mehr in den Bereich Inklusion gehen will. Da weiß ich tatsächlich nicht, wie gut das schon in der Breite auch gelingt. Also weil da denke ich schon, dass es eben die Unsicherheiten und Vorurteile, die es zwangsläufig auch überall in der Gesellschaft gibt, die wird es ja auch in Kirchengemeinden geben. Und wie gut es da gelingt, Inklusion auch zu leben, da fehlt mir tatsächlich so ein bisschen der Überblick, wie das hier bereits gelingt. Aber das sollte natürlich der Anspruch sein.
Und dort, wo du Berührungspunkte hast, welche konkreten Ideen hättest du für die christliche Blindenseelsorge? Manchmal ist ja der Blick auch aus einem gewissen Abstand ganz gut.
Also ich finde es tatsächlich erstmal super, was auch in der Vergangenheit erreicht wurde und was es ja auch an Angeboten bis heute gibt. Nicht alleine, dass ich eine Bibel in Blindenschrift lesen kann zum Beispiel, ist ja eine große Errungenschaft und dass die auch bezahlbar ist, das möchte ich auf jeden Fall nicht missen und finde ich auch für die Zukunft ganz, ganz, ganz wichtig, dass eben auch die barrierefreien Zugänge zum Glauben geschaffen werden. Und da gehören aber eben noch mehr Themen dazu. Da gehört dann auch bauliche Barrierefreiheit in Gemeindehäusern vielleicht dazu. Da gehört ja einfach auch eine Offenheit im Umgang dazu. Also das fängt ja so im Kleinen an, ne? Also wenn ich irgendwie in einem Gottesdienst sitze und ich bestimmte Dinge vielleicht nicht mitbekomme, weil sie nur visuell passieren. Ne? Wann stehen meine Gemeindemitglieder auf? Wann gehen sie vielleicht nach vorne zum Abendmahl oder so? Da kann es schnell mal sein, dass man als Mensch, der nicht sehen kann, dann irgendwie irgendwas nicht mitbekommt und einfach sitzen bleibt. Und das sind so Kleinigkeiten. Oder wie komme ich überhaupt zu Veranstaltungen der Gemeinde? Kann ich mich überhaupt auf der Internetseite der Gemeinde barrierefrei informieren über die Angebote, die es gibt? Und das sind so kleine Bausteine, die aber natürlich schon auch eine Herausforderung sein können. Und da kann ich mir vorstellen, dass eben Menschen, die schon lange in der blinden, sehbehinderten Seelsorge auch aktiv sind, dass die eben auch in die Fläche gut gehen können und beraten können oder eben Gemeinden vor Ort auch unterstützen können. Da macht ihr ja meines Wissens nach auch eine Menge im Rahmen der Möglichkeiten. Aber da, glaube ich, dann auch der größte Bedarf. Und ich finde schon, Inklusion sollte das Ziel sein. Wir als Blinden- und Sehbehindertenverein wissen natürlich auch, dass es auch gut tut, wenn man als Mensch mit Behinderung mal unter seinesgleichen sein kann und sozusagen mit anderen Betroffenen in den Austausch kommt, wo man eben nicht mit Vorurteilen konfrontiert ist. Aber gleichzeitig braucht es eben für den Alltag schon auch diesen Anspruch der Inklusion und dass möglichst alle am Gemeindeleben auch teilnehmen können.
Und auf unsere Gesellschaft bezogen, wie würdest du denn eine ideale Inklusion beschreiben? Welche Vision hast du?
Also man hört ja manchmal, naja, Inklusion, das kann ja nie gelingen, weil das ist ja so umfassend oder auch Barrierefreiheit kann nie gelingen, weil wenn man wirklich alle mitdenkt und so, das geht ja gar nicht und so. Davon möchte ich mich eigentlich gar nicht entmutigen lassen. Ich habe schon den Anspruch Inklusion und ich weiß, dass das immer ein Weg sein wird, aber für mich ist das schon dieser Prozess alleine ist das Elementare, weil es macht viel mit Menschen, wenn sie mit Menschen Kontakt haben, ja, mit denen sie sonst nie in Berührung kommen würden. Das Raul Krauthausen, der Aktivist, hat das mal so schön gesagt, dass auch Nichtbehinderte ein Anrecht auf Inklusion haben und davon profitieren. Und das finde ich halt auch. Das wäre schon mein Anspruch, dass letztlich eine inklusive Gesellschaft, da wäre es wirklich normal, dass es nicht nur jetzt in der Schule, da gibt es ja durchaus Fortschritte, sondern dann auch im Berufsleben, im Sportverein, in der Kirchengemeinde, in Parteien, da gibt es auch noch viele Lücken, dass da dann auch die rund 10% Anteil schwerbehinderte Menschen, die es in der Gesellschaft gibt, dass die dort dann auch sichtbar sind und sich aktiv einbringen können. Das ist meine Vision, ja.
Und daran arbeitet ihr ja im und mit dem Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg. Welches sind denn die Herausforderungen? An welchen Problemen arbeitet ihr vielleicht gerade?
Ja, also tatsächlich neben dieser Kernaufgabe der Selbsthilfe, ne, Betroffene unterstützen andere Betroffene in verschiedenen Settings, machen wir eben auch ganz viel Interessenvertretung. Das ist ja auch eine unserer Aufgaben. Und da haben wir in einer Stadt wie Hamburg ein großes Thema, was uns immer wieder beschäftigt und auch schon seit Jahrzehnten eigentlich beschäftigt. Das ist barrierefreie Mobilität. Weil natürlich in einer, das ist überall ein Thema, aber in einer so eng vernetzten Stadt, wo es überall Kulturangebote gibt, wo es Netz an Arztpraxen gibt, ist eigenständige Mobilität natürlich ganz wichtig, dass ich diese Angebote, die eine Stadt auch bietet, nutzen kann. Und gerade für uns blinde, sehbehinderte Menschen ist natürlich Barrierefreiheit im ÖPNV ein wichtiges Thema. Und da beschäftigt uns, um jetzt nur mal ein Beispiel zu nehmen, der Zugang zu Fahrgastinformationen, also ne, das Informationen darüber, wohin fährt denn dieser Bus jetzt oder gibt es eine Verspätung oder gibt es eine Umleitung oder gibt es einen Schienenersatzverkehr, dass diese Infos nicht nur visuell ausgegeben werden, sondern auch akustisch, sodass blinde, sehbehinderte Menschen diese Infos auch bekommen und andersherum, ne, dass für gehörlose und schwerhörige Menschen, dass eben Infos nicht nur akustisch ausgegeben werden, sondern dann auch immer visuell. Das ist das Zwei-Sinne-Prinzip und da ist Hamburg sehr, das geht sehr schleppend voran und da versuchen wir jetzt auch gerade aktuelles Wahlkampf in Hamburg, das Thema auch nochmal breiter zu streuen und uns dafür stark zu machen. Und dann vielleicht noch ein zweites Thema rauszugreifen, was uns immer sehr beschäftigt, ist die Versorgungssituation von blinden, sehbehinderten Menschen mit auch Rehabilitationsangeboten. Wenn ich einen Schlaganfall habe oder eine Krebserkrankung, dann gibt es ganz klare Rehabilitationsangebote. Dann kann ich 3-4 Wochen in eine Reha-Einrichtung gehen und werde dort umfassend sensibilisiert, geschult, sowohl was Sportangebote angeht, was Beratungsangebote angeht. Das gibt es ja bei Blindheit, Sehbehinderung so gar nicht. Oder es gibt nur eine Klinik wirklich in Deutschland, die was anbietet. Und da gibt es eine große Versorgungslücke. Und das ist auch ein Thema, wofür wir uns einsetzen, dass es da Verbesserungen gibt.
Gibt es ein Angebot oder irgendetwas, das für Blinde und Sehbehinderte über Hamburg hinaus bekannt werden sollte oder interessant ist?
Also tatsächlich, wir machen jetzt schon seit 11 Jahren ein Kompaktangebot, das heißt 11 Themen bei Sehverlust. Das setzt so ein bisschen bei diesem Reha-Gedanken an. Da machen wir tatsächlich sehr kompakt in einer geschlossenen Gruppe die verschiedenen Themen, die einen blinden, sehbehinderten Menschen beschäftigen, darüber informieren wir und gehen in den Austausch. Das fängt wirklich an bei Hilfsmittelversorgung, sozialrechtlichen Fragestellungen, geht dann aber auch in den Bereich der seelischen Verarbeitung, Umgang mit depressiven Phasen, Resilienz zu schaffen, um mit meiner Sehbehinderungen dann auch wieder ein wertvolles Leben zu führen. Das machen wir zweimal jährlich, einmal in Hamburg und einmal in unserem Aura-Hotel Timmendorfer Strand. Das ist ein Hotel für blinde, sehbehinderte Menschen. Und wir können damit bisher tatsächlich nur unseren Hamburger Bedarf decken, weil die Nachfrage nach so einem Angebot so riesig ist. Und da hoffe ich einfach, dass orientiert an unserem Konzept, dass das auch andere Landesvereine perspektivisch aufgreifen und dass es am Ende dann auch ein bundesweites Angebot werden kann.
Das ist sehr interessant, würde ich sagen, aus meinen Erfahrungen mit den vielen Gesprächen, die ich bisher mit Akteuren und Betroffenen aus der Szene gemacht habe, dass ja doch auch oft auch ein wenig ja Abbau, Rückgang gerade auch solcher Angebote ist, die verschiedenen Angebote gerade auch im kirchlichen Bereich, auch in den neuen, sogenannten neuen Bundesländern sind sehr, sehr zurückgefahren worden. Aber zu hören, dass es eben auch genau für diesen lebenspraktischen Bereich für blinde Menschen Bedarf gibt, ist eigentlich ganz normal. Und da gibt es bestimmt ein Bestätigungsfeld für viele Akteure in diesem Bereich. Heiko Kunert ist selbst blind und arbeitet daran, dass Menschen mit Sehbeeinträchtigung Zuversicht gewinnen. Man findet ihn im Fediverse unter dem sogenannten Handle @HeikoKunert in einem Wort @norden.social. Und telefonisch ist der Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg e.V. erreichbar unter der Nummer 040-209-4040 per E-Mail info@bsvh.org. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was ich vergessen habe, was du unbedingt noch loswerden möchtest?
Also natürlich können die Hörerinnen und Hörer uns auch über unsere Social-Media-Kanäle noch folgen. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, wenn ihr dann gerade online unterwegs seid, auch mal bei unserem Projekt bei Anruf Kultur vorbeizuschauen. Bei anrufkultur.de ist die Internetseite. Das ist noch ein ganz spannendes Angebot, was auch für bundesweit angeboten wird. Da kann man am Telefon an Museumsführungen, Stadtrundgängen und so weiter teilnehmen. Von zu Hause aus kostenfrei. Das lohnt sich, glaube ich, auch noch kurz zu erwähnen.
Ein schöner Tipp noch zum Schluss und ich danke ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne, ich danke.
Natürlich sollte es zu meiner letzten Frage nicht Bestätigungsfeld, sondern Betätigungsfeld heißen. Und ich freue mich, dass Sie und Ihr zugehört haben bei diesem Beitrag für die Blindenhörzeitschrift das ABC-Journal bzw. dem Podcast des Com-In-Netzwerk e.V. erreichbar im Internet unter www.com-in.de. Mein Name ist Jörg Sorge. Herzliche Grüße.